Hello, this is the spectacular Mr. Charles Crowley. I'm here at WXW 16 Karat Gold Weekend, and you are here for Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Independent Circuit und wir sind wieder in Deutschland, wir sind wieder in Dormagen, wir sind wieder bei Euphoria Wrestling und ich bin der Sebastian, wie ihr hört und ihr könnt euch schon denken, welche Stimme ihr jetzt gleich hören werdet, die Stimme, die ihr immer hört, wenn es um Euphoria Wrestling geht, außer der meinigen, das ist natürlich der liebe Drew. Hallo Drew.
Ja, hallo zusammen.
Ja, weil wir nehmen das jetzt hier am 8.12. auf, das heißt also sehr zeitnah, denn die Show war am 6.12. Es hieß nämlich genau. Naughty or Nice, wir waren wieder
Am Nikolaus.
Genau, am Nikolaus, wir waren wieder im Bürgerhaus Horem, jetzt ja auch schon zum wiederholten Male, war jetzt auch die vierte Show in diesem Jahr und die fünfte Show insgesamt in Dormagen im Bürgerhaus Horem von Euphoria Wrestling. Und eins mal vorweg, das war eine Show, wo ich lange nicht wusste, ob ich dazu in der Lage wäre, da hinzufahren, also vor allen Dingen gesundheitlich. Und dann war auch noch die Anbindungssituation etwas schwierig, aber ja. Drew und der liebe Daniel, Grüße an der Stelle, und ich haben dann das Beste draus gemacht und haben dann einfach vorher noch was gegessen, weil ich hatte die Wahl zwischen zu spät kommen oder eine Stunde vor Einlass da sein, und habe mich dafür Zweiteres entschieden. Und ja, genau. Aber das ist da eigentlich ganz gut. Da ist direkt was daneben, wo man essen kann. Dann konnte man
warten. Ja, das war ja dann auch. Dann waren wir quasi kurz bevor es Einlass dann ging, sind wir dann rübergegangen.
Ganz genau. Und erstmal vorweg, ich glaube, dir ging es ja ähnlich. Als wir reinkamen, habe ich gedacht, da ist ja nicht viel los.
Ja.
Mit der Zeit wurde es dann ein bisschen mehr und der gute Justus Richard Stint, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, ja. Grüße an der Stelle, wenn du es hörst, der Ring-Announcer von Euphoria Wrestling, der immer einen sehr guten Job macht, wie ich finde.
Auf jeden.
Hat dann noch gesagt, ja, hier sind noch ein paar Leute, die haben quasi reservierte Tickets, auf die warten wir jetzt auch, die sind in 10 Minuten da. Waren sie auch? Und so hat das dann um 18.10 Uhr stattgefunden, statt um 18 Uhr. Und dann ging es aber los und erste Match war ein Women's Division Match, oder wie es ja bei Euphoria Wrestling heißt, ein Phoenix Division Match zwischen Celine Ferry, die wir ja auch schon ein paar Mal gesehen haben, mit Nightshade an ihrer Seite. Die beiden sind ja inzwischen bei Euphoria seit ihrem Match im Mai, haben sie ja quasi Respekt füreinander gewonnen und sind jetzt ein Team. Und Celine Ferry traf auf Diana Tano. Drew, was sagst du zu diesem Open?
Ich fand's einen schlimmen kleinen Open. Das sollte ja, glaube ich, eigentlich Celine Ferry gegen wen anders sein?
Julia?
Genau, stimmt, das war Julia. Julia war also die holländische Julia, nicht die italienisch-japanische Julia. Ist klar, ne? ich fand das aber stimmig so am Anfang. Ich mag dieses Team, was da jetzt Celine Ferry und Nightshade sind, heißen, haben ja auch einen Namen, sie sind ja Moonspell. Mag ich sehr gerne, sind ja dann auch zusammen rausgekommen, das war sehr cool. Ich mag auch Diana Tarno, ich finde, die hat auch, nicht so ein bisschen, du hast es ja so ein bisschen gesagt, auch ist so ein bisschen die deutsche Ava Everett, so ein bisschen so vom Charakter ähnlich, sagen wir mal so. Die mag ich auch sehr gerne, die ist ja auch noch ein bisschen weiter aktiv. Ich glaube, die kommt ja ursprünglich aus von Legion, kommt sie, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, sie kommt sogar auch aus Dortmund.
Ja, okay, passt ja. Aber und genau, dann von Legion trainiert, ne? War aber auch schon bei Fury bei den letzten Shows war sie schon am Start. Also es ist so, ja, schon so ein deutsches Nachwuchstalent, was Frauenwrestling angeht, würde ich sagen.
Hat ja sogar bei der letzten Fury-Show das Match gegen Su Yang bekommen.
Stimmt. Das hat's gekriegt, stimmt. Das war das. Sogar nur die Q oder sowas war es, glaube ich, ne?
Ja, und man muss halt sagen, das ist schon krass war, dass man ihr den größten oder die größte Wrestlerin den größten Namen gegeben hat. Ich kann aber sagen, lieben Dank hier mal an die Jenny und den Marcel von Fury, weil ich bin in der privilegierten Position, dass der liebe Volker von Just Bring It und ich das immer schon vorher zu sehen bekommen und dann auch Reviews dazu machen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht, bisschen Cross-Promotion am Rande. Und ich kann ohne irgendwas zu spoilern, kann ich sagen, das Match hat mir sogar am besten gefallen von der Show.
Ah, dann bin ich ja mal gespannt. Wird dann der wahrscheinlich auch demnächst irgendwann auf WXW Now droppen?
Richtig. Wir bekommen immer das Rohmaterial. Diesmal haben wir sogar das Rohmaterial. Da war noch gar kein Kommentar drauf. Ansonsten haben wir es dann teilweise nur mit englischem Kommentar. Und ja, finde ich immer sehr toll, dass wir da die Möglichkeit zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Da natürlich auch ein großes Danke, das schön natürlich mal an die Verantwortlichen, die das dann ermöglichen.
Auf jeden Fall. Hatten wir hier bei Euphoria auch schon mal, als ich im Mai im Urlaub war, da war der liebe Andi, Grüße an der Stelle, ja auch so nett und hat mir das dann zur Verfügung gestellt, damit wir darüber reden konnten.
Das stimmt, ich erinnere mich. Aber nochmal zum Match, mir hat es auf jeden Fall gefallen als Einstieg ganz gut. Wir hatten hier ja auch wieder 3 Phoenix Division Matches, das ist also wieder eine sehr gute Sache. Hat mir dann zum Einstieg doch ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt von den Phoenix Division Matches einschätzen würde. Aber mir hat es auf jeden Fall gefallen. Als Einstieg fand ich das sehr gut. War dann auch so ein bisschen ein nettes Finish, dass eine Diana Tano wollte halt mit ihrem Ring zuschlagen. Den hat sie dann aber von Nightshade abgenommen bekommen. Und dann gab es halt das Finish dann von Celine Ferry für den Sieg. Das hat gepasst. Ne, war gut.
Also ich würde tatsächlich sagen, von den Phoenix Division Matches war es für mich, glaube ich, das Schwächste, aber das ist ein Anführungszeichen.
Ja.
Ich glaube, es ist auch eher bei den, und wieder in Anführungszeichen, schwächeren Matches der Show, aber es war gerade als Opener in den 6,5 Minuten absolut solide und da kann man jetzt nichts Negatives gegen sagen. Ich fand es auch gut gewählt auf der Position und und dann ging es weiter mit einem Mann, den wir schon mal Euphoria gesehen haben, nämlich Valen Cage, der ja, glaube ich, aus Belgien kommt. Und
was, Belgien oder Holland? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, ich meine Belgien, das habe ich mir nämlich, glaube ich, auch so gemerkt, wobei ich nicht weiß, ob das die Intention ist, weil Valen wie Wallone klingt.
Das stimmt,
sogar Daniel. Das hat sogar Daniel gesagt, glaube ich. Liebe Grüße an der
Stelle.
Stimmt,
du hast recht. Ja, dann ist er Belgier, stimmt, ja, du hast recht.
Kommt aus Antwerpen, richtig. Ich habe mal eben kurz nachgeguckt. Der traf auf Christian in Nightmare. Das war so ein bisschen die große Unbekannte oder der große Unbekannte für uns. Hatte ja auch eine Flagge des Landes Honduras aus Mittelamerika auf seiner Gear und ist wohl, ich glaube, Deutsch-Honduraner, der aber, glaube ich, in Honduras lebt, aber öfters schon mal in Deutschland ist. Den ich hier das erste Mal gesehen habe. Ich denke, du auch.
Ja.
Ja. Muss sagen, das war, glaube ich, das schwächste Match für mich insgesamt.
Mhm.
Es war trotzdem okay. Ne? Also es war so ein bisschen erwartungsgemäß, wer da auch gewinnt. Man muss natürlich auch sagen, das ist ja auch nicht so super einfach, gerade bei Euphoria, wenn wir da auch jetzt auf den Rest der Card gucken, haben wir ja meistens Leute, die irgendwie vorher schon mal da waren.
Ja.
Und wenn man natürlich das erste Mal dann da ist, ne, ist das auch was Besonderes sicherlich für denjenigen. Und es ist jetzt nichts, was mir im großen Kopf bleiben wird, aber auch nicht im Negativen. Ich fand's okay.
Ja, würde ich mitgehen. Also Cage hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
Ja.
Der hat auch einen coolen Look, ne? Breit, groß, ne, trainiert. Und der hat mir wrestlerisch tatsächlich sehr gefallen. Also da würde ich mich sogar freuen. Also jetzt bei Nightmare natürlich auch, aber gerade bei ihm würde ich mich auch freuen, wenn wir den nochmal ein paar Mal öfter sehen würden bei Euphoria. Das finde ich halt auch immer ganz nett bei Euphoria halten. Also jedes Mal immer, wenn ich da hingehe oder wenn wir da sind, dann sind da auch so ein paar neue Leute mal, die ich halt mal nicht so kenne, die du halt auch nirgendwo anders siehst. Also halt, man hat da so in gewisser Art und Weise so ein Alleinstellungsmerkmal.
Das stimmt.
Was das angeht. Und das finde ich immer ganz gut so, ne? Klar, du erwartest jetzt hier kein 5-Sterne-Match oder sowas, aber das Match hat ja auch nicht den Anspruch daran. Aber so ist das halt, ne? Ich habe mal wieder 2 neue Leute gesehen, die auch definitiv Potenzial haben und ne, wo man dann sieht auch, okay, da ist irgendwie ne, Potenzial da könnte eine Entwicklung stattfinden und dann reicht mir das halt auch schon in gewisser Art und Weise, wenn ich dann so ein Match zwischen solchen Leuten sehe. Ne? Da wird jetzt nicht erwartet, dass da die Hütte abgerissen wird, die zeigen einfach ein bisschen, was sie können und ja, mich haben sie dann überzeugt.
Ja, Valen Cage war bislang einmal vorher bei Euphoria und zwar, vielleicht erinnerst du dich an die Show im März 2024, Newgrounds, wo es unter anderem dieses 20-Minute No Disqualification Iron Woman Match gab zwischen Jessie J und Nightshade.
Ja, das da war, glaube ich, die erste Show in Dormagen, kann das sein?
Es war die erste Show in Dormagen, absolut richtig. Da gab es nämlich ein Four-Way-Match und in dem Four-Way-Match waren Daniel Akindele, Emil Völler, Gewitlock und Valon Cage. Apropos Emil Völler, ich habe gerade noch was vergessen nach dem ersten Match,
ja.
Und da muss ich mich für entschuldigen, weil wir hier auch mal zu einer Sache kommen, die mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich unser lieber Freund, der Sebastian, bekannt vielleicht einigen als Captain Mighty Pants, hat nämlich eine Aktion ins Leben gerufen, ja, wo ich auch mit in der Gruppe bin, aber da leider aufgrund diverser Dinge auch aus dem gesundheitlichen Bereich nicht so mitwirken konnte, wie ich das vielleicht gerne möchte, aber die ich trotzdem versuche zu teilen und zu promoten, nämlich der Sebastian hat Wrestling Fans for Refugees ins Leben gerufen. Das ist eine Aktion, wo Merchandise gesammelt wird. Unser lieber Catch-Cup-Bruder, der Marcel, hat dann zum Beispiel schon Sachen hingeschickt. Lieben Dank auch nochmal an dich an der Stelle dafür. Oder auch von Wrestlern Merchandise halt gespendet wird. Und das wird dann versteigert. Es gibt dann so Lootboxen oder wie so Wrestle Crates quasi, ja. Und das Geld wird dann Sea-Watch gespendet und Sebastian hatte dann auch einen Tisch, war vertreten bei Euphoria, hat auch eine Lotterie gemacht oder eine Verlosung quasi. Und deswegen komme ich da gerade drauf, weil der Hauptgewinn nämlich Trunks getragene von Emil Völler waren. Und er hatte dann nach dem ersten Match nämlich auch nochmal die Chance, das kurz vorzustellen und da kurz drüber zu reden. Hat er super gemacht, war vorher sehr nervös. Ich habe ihm gesagt, er muss nicht nervös sein, musste auch nicht. In dem Sinne nochmal vielen Dank, Sebastian.
Hat er ja auch gut gemacht, auf jeden Fall, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch eine schöne Sache, habe ich zu ihm auch gesagt. Finde es super, dass es das halt gibt, auch dass da so viele Wrestler mitmachen, die dann einfach umsonst Sachen da halt zur Verfügung stellen. Finde ich geil, super. Also, dass das auch so positiv dann angenommen wird und da Beteiligung drin ist, finde ich eine geile Sache. Hab ja dann auch ein paar Lose gekauft. Du ja auch. Gewonnen hat das dann übrigens unser begeisterter Zuhörer und auch Freund von, also du kennst ihn, glaube ich, nicht so ganz gut, nur so ein bisschen flüchtig, aber vor allem ich und Dieter und Marcel kennt ihn auch. Andi, unser Kollege, der diese Hose da gewonnen hat, war ihm auch ein bisschen unangenehm, als er da noch in den Ring sollte und das Ding anziehen sollte, aber war lustig.
Nee, aber war auf jeden Fall eine super Aktion und finde ich auch toll, dass das auch von Euphoria dann so mitgetragen wurde. Der Justus hat ja auch den Anstecker dann davon getragen, unser Ringsprecher.
Ja, super Sache.
War rundherum sehr gelungen. Damit kommen wir zum nächsten Match. Das wollte ich jetzt nur nochmal einschieben, weil ich das wichtig ist, dass ich das nicht vergesse.
Auf jeden Fall, hast du gut gemacht.
Wir hatten dann noch Nightshade, also unser zweites Phoenix Division Match. Nightshade quasi jetzt in gewechselten Rollen, das heißt also Celine hat sie jetzt zum Ring begleitet,
genau.
Gegen Sultan Zuzu. Was sagst du zum Match?
Ich fand das richtig gut tatsächlich. Ich glaube, das war sogar für mich von den Frauen-Matches das Beste. Würde ich sagen, also das, was mir am besten gefallen hat, sagen so. Vor allem, weil es auch so, du hast ja vielleicht, also ich meine, ne, wenn du dir die Matchpaarung anguckst, dann kannst du dir ja denken, worum es geht. Ne? Halt also mit Nightshade, die halt um einiges größer und kräftiger ist als eine Sultan Zuzu. Also die frisst Sultan Zuzu ja rein optisch zum Frühstück. Ne? Ist man aber nicht so ganz gegangen. Also das war jetzt dann doch nicht so einseitig, dass man sagen kann, okay, Nightshade hat sie da dann irgendwie weggeklatscht oder sowas halt. Klar, gerade am Anfang hat das so ein bisschen die Körpergröße so ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber das war jetzt nicht...
Es war jetzt weniger David gegen Goliath und mehr halt eher so ein klassischer Styles-Clash, würde ich sagen.
Ja, genau. Und das hat mir dann ganz gut gefallen, dass man es dann nicht irgendwie so ganz, ne, ich bin jetzt die große Nightshade und ich zerbreche jetzt hier die kleine Sultan. Also Sultan konnte da dann schon ein bisschen gegenhalten und sowas halt. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Nee, das war ein schöner Mix. Doch, fand ich gut.
Ich glaube, für mich war es das zweitbeste Match insgesamt. Ich komm gleich noch dazu, was ich noch besser fand, aber ich gebe dir recht. Das hat gut funktioniert. Ich muss sowieso sagen, es ist toll, dass so Wrestlerinnen wie Nightshade von Euphoria in Deutschland präsentiert werden.
Ja.
Es gibt generell so ein paar Leute, sogar einige Leute, wo du halt sagen kannst, okay, wenn ich die sehen will, gehe ich zu Euphoria. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, gerade auch im Frauenbereich, weil wir haben nun mal immer bei Euphoria einen hohen Prozentsatz an Frauenmatches. Doch wenn wir heute wieder gucken, oder jetzt aktuell, wenn ich jetzt hier auf die Card schaue, dann muss ich sagen, ja, 3 der 6 Matches sind Frauenmatches. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die Matchzeit ist natürlich geringer als bei den Männermatches. Okay, aber dennoch ist das etwas, wo man sagen muss, dass du sagst, 3 von 6 Matches, 50% der Matches sind Frauenmatches,
ja.
Ist eine gute Sache. Vor allen Dingen, sie sind auch nicht, das ist halt der Punkt, man macht halt nicht Frauenmatches, um Frauenmatches zu machen, sondern man macht, man setzt die Frauen auf die Karte, weil sie einfach gut sind. So.
Ja.
Weil sie einfach gute Matches abliefern. Das haben wir auch an diesem Abend wieder gesehen, wie ich finde. Und insofern schließe ich mich da an. Was ich ebenfalls ganz angenehm fand, alle Matches, über die wir jetzt geredet haben, ziemlich gleich lang. Alles unter 7 Minuten, so im 6,5-Minuten-Bereich. Und dann bekamen wir ein, in Anführungszeichen, längeres Match vor der Pause, nämlich Idolatry, das sind Nate Prince und Josh T, haben wir ja auch schon öfters gesehen, ja, vor allen Dingen auch den guten, wie heißt der nochmal, Per Richard Overhoff? Heißt
der genau.
So? Ja.
Ja. Der Pro.
Der Pro, ja. Guter Heel-Manager, muss man sagen, macht er gut, guter Mic-Worker. Die trafen auf Martyrium und Georges Balzac.
Ja, und, in einem No-DQ-Match.
In einem No-DQ-Match. Da kann ich gerne wieder anfangen. Wir hatten ja vorher, ja, ich weiß jetzt nicht, bei Venom Cage gegen Christian Nightmare würde ich nicht mal sagen, war da jetzt so eine klare Heel-Face-Verteilung?
Nee, also ja, weil, ich würde sagen, Christian Nightmare war optischer, glaube ich, eher der Heel, aber er hat jetzt nicht heelisch agiert oder sowas, ne?
Nee, würde ich auch nicht sagen, weil wenn wir das beiseite ziehen, würde ich sagen, im Opener war es ja, also Diana Tano ist ja sehr, sehr gut auch im Heelwork, also da war auf jeden Fall die Siegerin Face und Nightshade war ja auch nicht Heel gegen Sultan Suso. Ne, die würde ich da auch eher in die Face-Ecke einordnen. Das heißt also, wir hatten dann hier unseren ersten so wirklichen Heel-Sieg, würde ich sagen, oder?
Ja, stimmt, ja, schon. Ja.
Genau, weil Idolatry mit Nate Prince und Josh T dann gewannen gegen Martyrium und Josh Balzac. Ja, also war auch ein anständiges Match. Würde sagen, das war für mich so das drittbeste Match wahrscheinlich.
Ja, würde ich mitgehen.
Ich muss sowieso sagen, Josh Balzac ist jemand, bei dem ich mich immer so ein bisschen frage, warum der erst von Euphoria so richtig entdeckt wurde.
Ja, das stimmt. Der ist ja in Deutschland sonst nirgendwo quasi, ne?
Ja, und eigentlich ist er eine Art von Wrestler, die, glaube ich, auch bei anderen deutschen Ligen eigentlich ganz gut ankommen müsste.
Also das ist eigentlich die Art von Wrestler, die Dreisgar geil finden sollte.
Ja, eigentlich die GWF auch, finde ich.
Ja, stimmt.
Also, ja, und wie gesagt, fand es anständiges Match, Martyrium und Josh Balzac, das war so nach dem Motto, Gegensätze ergänzen sich.
Ja,
ja, das stimmt. Haben ja etwas andere Stile, aber die jetzt nicht entgegengesetzt sind und Nate Prince und Josh T, das ist schon, finde ich, ganz so runder Heel-Act, den sie da haben, auch mit dem Manager.
Ja.
Weil sie auch jetzt nicht, wie soll ich das jetzt sagen, sie machen keine nervenden Heel-Taktik. Also sie sind zwar Heels, aber sie machen jetzt nicht irgendwie so Sachen, die super den Matchfluss rausnehmen. Sie machen nicht andauernd irgendwelche Schick-Shit-Aktionen oder so, dass man sagt so, boah, also dieser typische Heel-Stick, den wir halt des Öfteren sehen, und der uns dann auch oft nervt, den haben sie nicht, finde ich.
Ja, das macht es ja auch einfach so viel besser als zum Beispiel Hype Before Limited.
Ich habe jetzt wirklich versucht, die so gut wie möglich zu beschreiben, ohne sie zu nennen, aber komm.
Ja, dann komme ich rein mit dem Kopf durch die Wand, ja.
Nein, aber absolut, es ist ja auch kein reines Hype-Performer-Ding, das, ne? Ich wollte die Büchse der Pandora jetzt eigentlich nicht öffnen, aber manchmal hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen die Epidemie, die durch den Bullet Club gestartet wurde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Blaupause im negativen Sinne für manches, aber naja.
Ja, das stimmt.
Liebe Grüße gehen raus ans House of Torture.
Ja, true.
Aber ja, was sagst du denn so zu dem Match?
Ja, ich fand das auch sehr gut tatsächlich. Auch mit Martyrium und Josh Bazak haben gut zusammengepasst. Ist ja ein bisschen auch die Story, ne, dass Bazak quasi ja dann nach der Titel, also nach der Niederlage gegen Tucker um den ersten Titel quasi face geturnt ist, nachdem sie sich Respekt bekundet haben und dann halt der Peer gesagt hat, nee, was machst denn du da halt, ne? Hier nix Respekt oder sowas halt, ne? Und dann wurde halt die Challenge gemacht, ne? Am Anfang war halt noch lustig, dass die beiden High-Performer mit dem mit ihren Lollis rauskamen, die sie noch verteilt haben.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die haben nicht gedacht, dass das jemand annimmt. Sie wollten die ja nämlich immer in den Mund stecken und du hast dich gedacht, das nehme ich an und man hat sichtlich gesehen, wie schockiert die beiden waren.
Ein bisschen, ja, das stimmt. Aber ich habe gesagt, ach komm, war lustig, warum nicht? Und ich habe keinen Herpes bekommen, also alles gut. die beiden passen natürlich gut zusammen, sind auch schon ein bisschen eingespielter. Ich würde jetzt auch einfach mal unterstellen, dass die wahrscheinlich auch in Frankreich schon mal es miteinander zu tun gehabt haben.
Das stimmt, ja. Also die belgische und die französische Szene ist ja miteinander verschmolzen.
Ja, das ist ja halt irgendwie so eins oder sowas halt. Das sind ja auch dann Nachbarländer, dann ist das ja auch alles mal ein bisschen einfacher, ne? Gleiche Sprache und sowas halt, ne?
Ich glaube, du hast recht. Nate Prince und Josh T sind ja auch Franzosen. Also Nate Prince ist auf jeden Fall Franzose.
Genau,
es ist sogar ein Land, du hast recht, ja.
Genau, ich glaube, sie sind beide Franzosen und dann der VCC sind dann halt die Belgier, ne?
Genau.
Ja, nee, ich fand das aber gut, ne? Die beiden funktionieren natürlich dann auch besser zusammen halt, ne? Dann gegen Ende wurde halt Josh Bazak halt mit Kabelbindern an einen der Turnbuckle halt festgemacht. Sodass dann halt Martyrium dann irgendwann keine Chance mehr alleine hatte, ne? Da war dann halt vorbei gegen das eingespielte Team 2 gegen 1. Ja, wird da dann halt nix, ne? Fand ich aber gut. Ich würde auch mitgehen, ich denke, das drittbeste Match der Show. Ja, schon. Nee, fand ich aber auch echt gut. Ich mag ja auch Josh Bazak sehr gerne, ich finde den cool. Martyrium bin ich jetzt nicht so der größte Fan, aber ich finde den jetzt, also hab jetzt nichts gegen den, finde den halt in Ordnung. Beziehungsweise Wrestling ist ja auch nicht schlecht, ne? Also das wäre ja jetzt dann auch falsch. Und die beiden Franzosen da halt, ich weiß gar nicht, wie heißen sie nochmal als Tag-Team?
Idolatri.
Genau. Die finde ich auch gut, die funktionieren halt auch. Von daher passt, habe ich nichts dran auszusetzen. War ein gutes Match.
Zwei Anmerkungen noch. Einmal das, was du mit Balzac gesagt hast, mit dem Faceturn. Ich fand, das war auch ziemlich organisch.
Weil, ja, total.
So ein bisschen in K-Fab gedacht. Erstens, es ist auch komisch, dass sich Balzac von jemandem wie hier dem PRO, dem PR Richard Ohrhoff, sich von dem rumschubsen lässt, weil er ist ihm nun mal körperlich sichtbar überlegen.
Ja.
Zweitens war das bei Balzac auch nicht so schwierig, weil auch er nicht so ein schicken Shit-Heel war. Er war eher so ein Typ, der halt auch mal ein bisschen die Regeln so ein bisschen gebogen hat, um zu gewinnen und halt whatever it takes so mäßig, aber da musstest du jetzt nicht so viel machen, um den Face zu turnen, fand ich.
Ich sehe gerade auch übrigens...
Das war nicht so ein weiter Weg, sagen wir mal so.
Genau. Ich sehe auch gerade übrigens, das habe ich vollkommen vergessen, Josh Bazak, der war ja sogar schon mal bei der WXW.
Ja, bei WXW No Friends Showcase.
Genau, bei dem Showcase damals, 2022 mit seinem hier, da war er, das ist ja das Team Les Enfants Terribles, bitte entschuldigt mein Französisch, wenn es falsch war, mit Gustav...
Das kann ich sogar, Les Enfants Terribles.
Genau, und mit Gustav Lebrun oder
Brun, ja,
Lebrun, genau. Genau, trafen sie halt auf Rivality, die ja im Moment bei DDT am Start sind, ist auch super lustig.
Hat MBM nicht sogar einen Vertrag unterschrieben bei DDT?
Das kann sein, ja.
Ich meine, ich hatte irgendwas in der Richtung gelesen, wo ich...
Also er war auf jeden Fall jetzt im Dezember, hatte er wieder ein Match in Frankreich auf jeden Fall, aber er war für ein paar Shows war er bei DDT.
Okay, ist da auf jeden Fall irgendwie gebucht worden, was auch immer. Ja. Aber ich glaube, da passt er auch gut rein.
Das passt.
Genau, das wusste ich tatsächlich. Da hat mich auch an der Stelle auch hier liebe Grüße der André nochmal daran erinnert, der mit uns gestanden hat und der auch so freundlich war, mich bis nach Krefeld auf dem Rückweg zu bringen, weil ich so nämlich meinen Anschlusszug noch bekommen habe.
Ja,
deswegen
super.
Da auch nochmal lieben Dank an dich und der hat nämlich auch gesagt, die waren noch beim WXW Now Friends Showcase vor einigen Jahren. Ja, das waren sie. Und was ich auch noch anmerken will, ich finde es sehr lustig, wie der Ringsprecher dann sagte, wir machen jetzt erstmal Pause. Und Balzac war da immer noch an die Ringseile gefesselt, wo wir dann so aus Spaß gesagt haben, ja, vielleicht bis die Pause noch verlängern, weil sie nicht abkriegen oder so. Das fand ich mit dem Timing einfach nicht super. Ja, dann hatten wir die Pause und dann ging es nach der Pause weiter mit dem letzten Phoenix Division Title Match, dem dritten von drei Frauenmatches. Corey Zero gegen Remy. Du, was sagst du zum Match?
Ja, das habe ich wieder voll vergessen, weil das war natürlich auch dann schon echt gut, ne? Also auch ein schönes Hin und Her zwischen beiden. Corey Zero ist halt auch einfach, also die ist für das junge Alter, was ist die, 21 oder sowas halt, ne? Oder 20? Ist das schon krass, ne? Also was die da halt so kann, die kommt ja ursprünglich aus Frankreich, aber die hat ja trainiert und lebt auch, glaube ich, in Irland.
Genau, also sie ist 23 Jahre alt, sie ist Jahrgang 2002 und wie du das schon richtig gesagt hast, sie ist sowohl trainiert worden von der APC School, also unter anderem A. LeBlanc, als auch von der School of Irish Wrestling, also unter anderem Joe Cabray und AJ Cleary.
Ja, das macht Sinn. Ja, die ist halt echt gut, ne? Die ist dann auch so, da wir haben es eben schon gesagt, so bei manchen Matches gibt es nicht so den ganz klaren Heel oder Face. Die hat dann schon irgendwie so klar Heel gemacht, auch ein bisschen so mit dem Publikum interagiert und sowas halt, ne? Das fand ich auch echt gut. Dass du das da in so jungen Jahren auch so schon hast, also so beide Seiten so ein bisschen kannst, finde ich super. Hat mir gut gefallen. Corey Zero gewinnt dann, war dann auch, glaube ich, wenig überraschend. Gutes Ding.
Ja, also man muss halt bei Corey Zero auch immer sagen, es ist beeindruckend, wenn man überlegt, dass sie in wenigen Tagen, um genau zu sein, am 16.12. gerade mal ihr drittes Jubiläum im Ring feiert. Ne?
Krass, also, ne?
Ist er dann erst 3 Jahre im Wrestling und ich muss hier sogar ganz klar sagen, für mich war das Match of the Night.
Da würde ich, glaube ich, mitgehen.
Weil Corey Zero ist stark, das wissen wir, gerade wenn wir auf Fury schauen, wo sie ja auch Titelträgerin ist. Sie ist wirklich eines der großen Talente in, ich würde sagen, nicht nur Kontinentaleuropa, sondern generell Gesamteuropa. Ja, und auf jeden Fall. Sie hat aber hier auch aus Remy eines ihrer besten Matches rausholen können, wahrscheinlich. Und generell finde ich es schön, Remy ist so jemand, die sehr gut für die Philosophie von Euphoria steht, weil sie ist jemand, ihr wurde bislang kaum außerhalb, also man muss dazu kurz sagen, Remy ist Japano-Finnin. Das heißt also, sie hat sowohl japanische als auch finnische Wurzeln, lebt aber in Finnland und ist auch eigentlich nur in Finnland aktiv. Und wenn ich sage nur in Finnland, muss man natürlich sagen, Finnland hat ja auch nicht die breiteste Wrestling-Szene.
Ja.
Und deswegen muss man sogar noch genauer sagen, eigentlich ist sie fast nur bei ihrer Heimatliga, eigentlich ist sie fast nur bei FCF Wrestling. Wenn man sich auch ihr Cage-Match anschaut und das heißt also, dass Euphoria, sie war auch mal, hatte auch mal ein Match in Schweden, das ist das Einzige, was sie bis dahin außerhalb von Finnland hatte und deswegen ist es schön zu sehen, dass Euphoria ihr die Chance gibt, weil auch sie ist erst 27, sie ist schon länger aktiv, sie ist jetzt schon 7 Jahre aktiv und muss natürlich sagen, wenn du allerdings natürlich nicht viel hast in deinem eigenen Land, dann hast du natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten zu wresteln.
Ja, das ist halt, also selbst wenn sie dann halt 7 Jahre aktiv ist und sowas, hat sie wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie nur halb so viele Matches wie eine Wrestlerin mit dem gleichen Erfahrungsstand im UK oder sowas halt, weil es da einfach natürlich deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Das ist halt natürlich schade, aber halt, es ist halt irgendwie sehr isoliert, ne? Also Finnland oder generell Skandinavien ist ja, was Wrestling angeht, ein sehr kleines Land, da gibt es ja nicht so viele Ligen, ne? Also ich kenne in Finnland nur 2, glaube ich, halt ne, FCF, Fight Club Finnland und es gibt ja noch die Liga von Starbuck.
Slam, genau.
Genau, Slam, das ist ja der Kanadier, der halt da nach Finnland ausgewandert ist, der quasi, also im Prinzip hat der ja die ganze finnische Szene irgendwie alleine trainiert.
Richtig.
Und da ist halt nicht viel, ich glaube in Dänemark hast du natürlich Body Slam dann halt. Was dann noch so mit die größte Liga halt aus Skandinavien wahrscheinlich ist.
Ich habe übrigens gerade unten erzählt, sie hatte auch letztes Jahr mehrere Matches noch in Schweden bei STHLM.
Stockholm Wrestling gibt es da ja noch. Genau. Es gibt noch Sverige, heißen die, glaube ich, gibt es noch. Oder Svensk oder sowas halt. Also Swedish Wrestling dann halt, ne?
Freedom Pro Wrestling, da war sie auch mal. Aber,
Ist halt wenig, ne?
Wenn du sagst, die Hälfte, ich glaube, es ist nicht mal die Hälfte von dem, was. Weil du musst überlegen, sie hatte jetzt seit 2018, da ist jetzt, glaube ich, hier das Booking noch nicht mit drin. Aber seit 2018 hatte sie 57 Matches.
Das ist ja für 8 Jahre auch wenig halt. Also WXW Academy Students oder Leute, die in der Academy anfangen nach ihrem Debüt, die haben halt gefühlt mehr Matches oder sowas halt. Also wenn du in Japan Rookie bist, ist natürlich was anderes. Dann hast du in einem Monat fast mehr Matches halt. Also kannst du natürlich nicht vergleichen, aber da ist natürlich der Lager auf jeden Fall schon. Aber umso schöner ist es ja, dass da halt, dass man die halt dann nach Deutschland holt. Und ich denke, so ein Flug nach Finnland ist vielleicht auch nicht so ganz günstig. Von Finnland nach Deutschland?
Ja, das denke ich auch.
So, also der wird jetzt nicht mega teuer sein, so ein paar tausend Euro, aber das ist jetzt auch wahrscheinlich kein 50-Euro-Flug oder sowas, denke ich mal.
Es ist auf jeden Fall teurer anzureisen als aus Paris oder unsere Freunde aus Benelux, die hier auf der Karte waren, definitiv.
Ja, klar.
Aber vielleicht auch England.
Und die können halt ja auch mit dem Auto fahren, die Benelux-Leute. Genau. Das machen die ja wahrscheinlich auch. Aber aus Finnland kannst du ja nicht mal so eben aus Helsinki oder wo immer sie dann herkommt, kannst du ja nicht mal eben nach Dormagen fahren. Das wird dann schwierig, ne?
Ich möchte übrigens noch mal kurz zum Vergleich sagen. Ja, ich habe ja gesagt, Remy in 8 Jahren 57 Matches. Zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch nicht bei AEW war, sondern noch komplett independent war, ja, im Jahr 2022, hatte Billy Starks in einem Jahr 133 Matches.
Ja, siehst du halt, ne? Also,
das zeigt ja halt die Unterschiede zwischen ich bin in den USA und ich bin in Finnland, weil sie hat dann einfach mal mehr als doppelt so viel Matches in einem Jahr gehabt, wie Remy in 8 Jahren haben konnte.
Das ist halt, ne? Klar, du kannst nicht vergleichen, aber um einen Richtwert zu haben, ist das halt nicht ganz verkehrt. Ne, ich meine, trotzdem ist es ja schön, dass es da halt überhaupt Wrestling gibt und dass sich Leute, die halt Wrestler werden müssen, wollen, keine Ahnung, wohin müssen dafür, dass das dann auch in Finnland oder so gibt. Also ich denke schon, wahrscheinlich hat so overall jedes Land oder die meisten schon irgendwie eine Art und Weise von Wrestling, aber ja, das ist halt meistens dann wahrscheinlich nicht sehr viel, ne?
Ja. Aber wenn du sagst realistisch, dann nehmen wir einen realistischeren Vergleich. Also Corey Zero zum Beispiel, die hatte in 2022 nur ein Match, deswegen können wir das rausrechnen. Aber wenn wir jetzt sagen 2023, 2024, 2025, also 3 Kalenderjahre, ja, da hatte sie halt dann schon 75 Matches, ne? Also das ist ja, dann ist schon genau. Vielleicht
das ja auch.
Aber um auf meinen Punkt zurückzukommen, das ist schön, dass sie gezeigt wird, weil sie hat was drauf, sie hat Talent.
Ja, auf jeden Fall.
Das hat man auch in diesem Match hier gesehen. Das war wrestlerisch echt gut. Corey Zero hat Raimi besiegt und sie trotzdem in der Niederlage overgebracht und gezeigt, was sie kann. Und das ist immer der beste Punkt. Deswegen Daumen hoch für das Match.
Ja, definitiv.
Ja. Und damit kommen wir zum Main Event. Das nächste Match war auch das letzte. Das 4-vs-4 Elimination Tag Team Match. Es gab Randall Mann, Phil Black, Terrible Ted Jr. und Con Kelly gegen den VCC, inzwischen bekannte Heel-Gruppierung bei Euphoria, Daniel Akendele, Leo Leroy, Noah Hooker und Gridlock. Und dazu muss ich erstmal sagen, ich glaube, das ging uns allen so ein bisschen so, wir waren dann doch überrascht, wie schnell es vorbei war, oder?
Ja.
Weil es war ein 4-vs-4 Elimination Tag Team Match und es war nach nicht mal 14 Minuten zu Ende.
Das stimmt.
Und ich muss sagen, also grundsätzlich finde ich es gut, wenn Matches, also man kennt mich hier ja, ich mag es ja, wenn Matches und Shows nicht so lange gehen.
Ja.
Und grundsätzlich war das auch bei der Show cool, weil ich glaube, reine Showzeit, wenn du die Pause abziehst, waren glaube ich keine 2 Stunden, oder? Oder um die 2 Stunden, weil es hat 10:50 angefangen, dann waren
also
ja
15 Minuten. Also ich habe auf jeden Fall, genau, ich habe den Zug genommen um 20.50 Uhr, aber da war die Show auf jeden Fall schon vorbei. Also wir sind so 20.25 Uhr sind wir zum Zug gegangen. Also das heißt, das sind dann 2,5 Stunden und davon waren, glaube ich, 20 Minuten Pause. Sie haben zumindest gesagt 20 Minuten Pause. Das heißt, dann sind
es effektiv. Es war ja nicht mal 2,5 Stunden, weil es hat ja erst um 6:10 angefangen, weil sie ja noch gewartet haben.
Genau, das heißt, es waren effektiv vielleicht knapp zwei Stunden, vielleicht 2 Stunden ja. 5 oder sowas halt. Ja. Super, perfekt, geil. Das, ne, also ich war vor 10 schon wieder zu Hause. Das ist halt super,
ich glaub,
ne?
Ich glaube, war sogar schon so 20 nach 25 vorbei, weil um 5 saß ich tatsächlich beim André schon im Auto.
Ich bin irgendwas um 20, ich glaube um 23 habe ich mich von dir verabschiedet oder wir uns von dir verabschiedet. Ja. Also irgendwie so um 25 oder sowas waren wir auf dem Weg zur Bahn, sowas halt, ne? Also ja, perfekt. Das ist halt natürlich geil, ne? Wenn du halt, da graut's mir schon auch wieder jetzt am Samstag bei der WXW vor, weil ich glaube nicht, dass ich bis 10 Uhr zu Hause bin, bei weitem nicht.
Ich bin froh, wenn ich um 1 Uhr zu Hause bin, aber das ist was anderes.
Ja,
also Viertel nach eins ja. wahrscheinlich eher.
Ja, ja.
Grundsätzlich wollte ich dazu einmal kurz sagen, vielleicht muss man sagen, hätte es ein bisschen länger sein können, weil es dann vielleicht mit diesen Eliminations ein bisschen gerusht war.
Also es war, man hat sich irgendwie mit der ersten Elimination ein bisschen Zeit gelassen und dann kam die halt so Schlag auf Schlag.
Ja, ja, genau. Grundsätzlich fand ich es trotzdem nicht schlecht. Ich würde sagen, es gab bessere Matches bei der Show. Aber das hier war ja auch ein Stück weit so ein Storytelling-Ding und dass die Faces dann auch zum Abschluss gewinnen, ist ja auch gutes Storytelling. Ich finde auch so ein Feel-Good-Moment am Ende. Und dass der VCC halt auch mal verliert, ist ja eigentlich immer eine recht dominante Gruppierung. Es waren ja bei den Faces auch Leute dabei wie Randall Man oder Phil Black, die ja auch so das Face-Dasein sehr gut verkörpern und auch gut angenommen werden von den Fans. Insofern, ja, fand ich, war das kein schlechter Abschluss. Hätte vielleicht ein bisschen länger sein können, aber trotzdem sehe ich das jetzt persönlich negativ. Was hast du dazu?
Erstmal finde ich es schön, dass du beim Match bemängelst, dass es nicht, dass es zu lang war, sondern dass es zu kurz war quasi.
Ein Elimination-Match ist es halt echt kurz, ne?
Ja, das stimmt. Ich war nicht so 100% dann irgendwie drin, nicht so ganz. Ja. Aber ich mag auch nicht so gerne so, ne, diese, ich sag mal, so klassische Survivor Series Elimination Matches ist jetzt nicht, also, es macht natürlich Sinn, wenn das irgendwie, wenn man das bei sowas macht, aber ich bin halt nie so der größte Fan von sowas halt. Ich muss hier einmal Phil Black loben, der sich so als so ein kleiner Professional hier erwiesen hat, weil, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, das hat man auch nur kurz gesehen, der hat relativ zu Anfang des Matches einen auf die Nase gekriegt und hat an der Nase angefangen zu bluten.
Ja.
Und dann hat er quasi, als er danach aus dem Ring ist, der war dann wieder, war dann wieder ausgetaggt, ist er quasi um den Kameramann rum, hat dem so im Vorbeigehen quasi Bescheid gesagt, dass das halt passiert ist, damit der halt kurz darauf quasi eine Nahaufnahme von dem machen konnte mit der Kamera. Also der ist dann quasi einmal rum, hat dem sowas zugeflüstert oder was zugesagt. Und ist da quasi an ihm vorbei, hat sich wieder umgedreht, sodass der quasi sich positionieren konnte und so einen Single-Shot von vorne machen konnte. So, weißt du, so ein bisschen fürs Drama und sowas halt, weißt du, das blutende Gesicht und sowas halt mitfilmen konnte. Und das hat halt für Black irgendwie, da hat er selber halt geschaltet. Und das hat mich schon ein bisschen beeindruckt oder sowas, dass er halt so gut damit umgegangen ist, weißt du? Ja. Und also von daher Props an ihn, aber Phil Black ist sowieso super. Also ich mag den super gerne. Ich finde, das ist ein authentischer, guter Charakter.
Ja. Auf jeden Fall.
Ist sympathisch.
Ich hoffe auch, dass er mehr gebuckt wird, gerade wo ja jetzt das
uns
sehr, sehr betrauerte offizielle Ende von Dockers Wrestling auch publik wurde.
Wo
er nochmal zu Hause ist und auch regelmäßig aufgetreten ist und auch Titel gehalten hat, hoffe ich, dass gerade auch jemand wie Phil Black da anderweitig weiterhin Bookings bekommt.
Ja, hoff ich auch, wirklich guter Typ. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
Nö, ich wollte nur noch mal kurz anmerken, weil du mir das auch gesagt hast und ich konnte es dann nicht mehr nicht sehen, nachdem du gesagt hast, dass Phil Black so ein bisschen auch in bester, Jeff Hardy der 2000er-Manier aufgetreten ist.
Ja,
mit diesen Arm-Sleeves.
Ja.
Das konnte ich dann nicht mehr nicht sehen, nachdem du es gesagt hattest.
Aber, ja, das ist bestimmt.
Ja. Passt aber auch zu ihm, finde ich.
Passt auch zu ihm auf jeden Fall. Also was mich ein bisschen gewundert hat, war, erstmal natürlich auch, dann gab es ja eine Elimination beim VCC, gab es ja auch per DQ, weil der Kollege, der hat nicht einen Stuhl oder sowas geholt, der hat direkt so eine kleine Trittleiter geholt, so eine Stahl-Baumarktleiter und hat die da Terrible Ted einfach mal schön in den Rücken gehauen.
War auch wild. Man muss sowieso sagen, die Fallen Objects an diesem Abend waren ganz schön kreativ. Wir hatten ja auch in dem
No-DQ-Match einfach,
das haben wir gar nicht gesagt, das sage ich nochmal kurz, in dem No-DQ-Match es war kein normales No-DQ-Match, es war eher so eine Art Christmas-themed No-DQ-Match. Das heißt, wir hatten dann als Fallen Objects auch so, ja, wie so Keksdosen waren das, oder wie so Tablette, wo du dann so Weihnachtssüßigkeiten drauf hattest. Du hattest natürlich Christbaumkugeln, ja, die dann überall lagen und auch in die Zuschauer geflogen sind.
Ja, haben sie wie Thumbtacks dann quasi benutzt. Das war cool.
Also war schon kreativ an dem Abend, was so die
auf jeden Fall, genau. Und dann gab es halt die Metallleiter, die Klappleiter gab es dann halt in den Rücken von Terrible Ted. Was mich ein bisschen überrascht hat, war im Finish, dass dann quasi Randall Mann und Phil Black zu zweit gewonnen haben quasi. Also war kein Soul-Elimination, sondern die haben dann ja dann doch schon relativ eindeutig dann halt zu zweit dann halt überlebt.
Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ja, man muss so ein bisschen sagen, das haben wir ja auch gesagt, es ist schon eher unkonventionell, weil wir hatten ja dann am Ende der Situation, dass die Faces quasi 2-1 waren.
Ja, das stimmt.
Und oft, also wenn viele, die uns hier zuhören, die oft vielleicht Survivor Series geguckt haben, oft ist die Dramaturgie ja dieses, ja, 2 Heels gegen einen Face und dann schafft es der Face irgendwie auf wundersame Weise dann doch zu gewinnen. Ja,
ja, genau.
Oder die Heels sind halt zu viel. Aber hier hatten wir natürlich das 2-1, aber man hat es ja eben nicht so gelöst, dass es dann 1-1 wurde, also so wie man das in der umgekehrten Konstellation gemacht hätte, sondern die haben dann einfach so zweit gewonnen.
Ja, genau.
Und das ist
auch sehr ungewöhnlich, aber
zumindest mal eine andere Art der Umsetzung, ja.
Ja, finde ich aber auch okay, dass man halt das dann so irgendwie macht, weil so ein bisschen von dem klassischen konventionellen einfach mal so ein bisschen weg. Ich meine, eins der langweiligsten Dinger zum Beispiel ist bei Wargames, wenn die halt irgendwie um diese, dann gibt's ja immer um die Supreme, um den Vorteil wird dann immer gerestelt, ne? Welches Team halt den Vorteil dann halt kriegt, ne? Das gewinnen halt zu 90% gewinnen das immer die Heels, weil ja, ist natürlich einfacher, wenn die Faces halt in der Unterzahl sind, ne? Und wenn man dann halt hin und wieder auch mal von sowas abweicht, finde ich das eigentlich so nicht so ganz verkehrt.
Willst du jetzt sagen, dass das ist irgendwie, das ist doch alles Zufall, du? Das ist genauso wie die Nummer beim Shortcut, das ist auch alles Zufall.
Ja, natürlich. Alles gezogen hier.
Ja, genau. Die Nummern.
genau. Nee, genau. Dann gab's ja am Ende noch, hat Andi noch ein paar Worte gesagt?
Genau. War das ganz am Ende oder war das vorher noch?
Nee, das war ganz am Ende, glaube ich. Genau. Ich glaub, ja. Hat er noch ein paar Worte gesagt, ne, so. Hat er auch nochmal gesagt, also erstmal natürlich, das hat ja auch der gute Per hat das ja gefordert. Für Nate Prince einen Title-Shot hat er ja gefordert.
Stimmt.
Und da hat ja der gute Andreas gesagt, ne, auch wenn man ihn jetzt hier das vielleicht nicht gutheißen kann oder sowas halt, ne, im Pro Wrestling zählen ja ein bisschen auch immer die Fakten halt, ne, hat er ja auch recht, ne, und Nate Prince, der hat halt, ne, 4 Siege bei 0 Niederlagen, das heißt, ne, auf dem Papier oder sowas hat er ja sich schon irgendwie einen Title Shot verdient. Und deswegen wird er den dann auch kriegen, denn die nächste Show wird im Februar?
Nee, im Mai.
Im Mai war es, im Mai.
Andi hat er nämlich noch gesagt, dass er diesmal leider noch keinen vollen Schedule präsentieren kann.
Genau.
Dieses Jahr hatten wir ja, wie du das, deswegen hast du es wahrscheinlich auch jetzt so im Kopf gehabt, dieses Jahr hatten wir das ja so mit Februar, am 1.2. Dark Carnival, 17.5. Homecoming, 9.8. Shift into Turbo und jetzt halt Naughty or Nice. Aber es wird im Mai dann weitergehen mit Euphoria Wrestling. Am 23.5. meine ich, im Kopf zu haben.
Ja, ich glaube schon, ne? Also dann genau, im Mai geht es dann halt weiter. Also hat gesagt, ne, wir können noch keinen vollen Kalender jetzt hier sagen für das Jahr, aber im Mai sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und dann gibt es halt dann, wie gesagt, das Titelmatch. Tucker ist dann wieder da, der war ja bei dieser Show nicht anwesend. Genau, gegen dann Nate Prince um den Euphoria-Title.
Ja, und damit war es dann auch vorbei und ich würde dann auch, wenn du nichts anderes zu sagen hast, nochmal kurz dann zum Gesamtfazit kommen.
Gerne.
Ich würde sagen, wir müssen natürlich auch jetzt hier, das sagen wir auch nochmal einmal kurz, anfügen, wir hatten es bei Julia schon kurz besprochen, aber wir hatten ein paar Ausfälle bei dieser Show.
Ja.
Guck jetzt auch nochmal eben kurz nach, um da auch nichts Falsches zu sagen, weil es tatsächlich insgesamt 4 Leute waren, die ausgefallen waren. Und zwar war es nicht nur Julia, es war auch Cody Kidman, den man ja vom Tag-Team der Draufgänger zum Beispiel auch kennt.
Ja.
Es war Jonas Decro, ist ja auch ein VTC-Mitglied. Mhm. Und es war Lorenzo Lina, der, glaube ich, in den Niederlanden vor allen Dingen aktiv ist, die konnten alle nicht anreisen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch einiges vielleicht umgeplant werden musste.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und ich muss auch sagen, es war nicht die beste Euphoria-Show bislang. Aber es hat sich nahtlos eingefügt. Also ich habe ja auch gerade noch mal mein Cage-Match offen und haben gesehen, bis zur jetzigen Show, also bis zu der Show, über die wir gerade reden, gab es bis dahin 7 Shows bei Euphoria. Und diese Shows habe ich 4-mal mit einer 6 und 3-mal mit einer 7 bewertet. Das heißt, wir haben bislang nur 6er und nur 7er Wertung. Und dem würde ich auch treu bleiben. Ich wäre ja auch so bei 6 Punkten.
Ja.
So 6 von 10 Show ist das.
Auf jeden Fall, ne? Klar, wie du schon sagst, ist nicht die beste Euphoria-Show, aber bei weitem auch nicht die schwächste. Also irgendwo dann im Mittelfeld mit den ganzen 6er-Shows. Das finde ich auch für angemessen. Das passt auf jeden Fall.
Ja. Das Qualitätsniveau, was immer gebracht wird bei Euphoria, es ist wrestlerisch immer mindestens ansehnlich und es ist nie übermäßig lang. Man hat einen guten Abend. Letzte Show war mal ein bisschen länger, kann ich mich erinnern. Aber im Rahmen dessen, was man halt von Euphoria gewohnt ist. Und insofern, ja, wir können es auch immer nur wieder sagen, wenn ihr aus Dormagen, aus Düsseldorf, aus Duisburg, aus Köln, irgendwo aus der Nähe kommt, ja, geht ruhig mal hin, gebt dem Ganzen eine Chance. Ist auch nicht übermäßig teuer, ne? Nee. Muss man auch sagen, kann man sich gut leisten. 23 Euro hat es, glaube ich, gekostet, das Stehplatzticket. Selbst an der Abendkasse waren es 25. Das, kann man durchaus auch mal spontan machen. Und in dem Sinne, ne, ihr kriegt bei Euphoria immer eine gewisse Qualität geboten und ich bin immer gern da, kann ich sagen. Ja, da würde ich sagen, da sind wir schon wieder durch. Vielen Dank,
Jawohl. Du.
Ja, war wieder dir. Schöner Abend mit dir und auch jetzt wieder eine schöne Besprechung und in dem Sinne auch vielen Dank an all unsere Zuhörer und ich hoffe, wir können euch bald wieder begrüßen. Wenn es auch erst im nächsten Jahr ist, wieder zu Euphoria, aber vielleicht auch zu anderen Formaten und in dem Sinne, macht's gut. Ich sag jetzt, ich weiß gar nicht, es könnte auch durchaus, ja doch, wir werden noch einen Podcast haben, der vor Weihnachten rauskommt, oder?
Ja, wie es geht dann wahrscheinlich, ne?
Ja, ist ja auch noch was anderes, ne?
Da kommen noch ein paar andere Sachen, also stay tuned auf jeden Fall.
Ich habe eigentlich nur gefragt, ob ich jetzt schon den Zuschauern frohe Weihnachten und frohes neues Jahr wünsche. Wisst ihr was? Wenn das hier der letzte Podcast ist, den ihr von uns hört, schon mal frohes neues Jahr und frohes Fest. Und wenn nicht, dann mache ich das nochmal in der nächsten Ausgabe. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.